Ich wurde vorhin nach Hobbys gefragt, also die Gärtnerarbeit, die gehört nicht unbedingt dazu. Also ich setze mich sehr gern in den Garten rein, gucke da alles zu, wie das alles so schön wächst und was da alles so rauskommt, aber da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also der Chor hat vorhin zum Einsingen irgendwas von Blumenduft gesungen. Manchmal fragt mich meine Frau, ob ich denn das riechen würde, da muss ich immer die Nase wirklich ranhalten an die Blume, damit ich das mitkriege. Jetzt habe ich mit meinem Sohn zwei Fichten gefällt, also das geht noch im Garten, aber alles, was ein kleineres Zeug ist. In der Schule haben wir irgendwann mal gelernt, was Kreuz und Korbblütler und wie das Zeug alles heißt, ich habe da nie einen Unterschied gesehen. Etwas ist aber hängen geblieben von der ganzen Geschichte. Also man nehme eine Pflanze, irgendeinen Blumentopf, ein Veilchen oder sowas, was da drin wachsen kann, und dann sucht man sich die beste Erde, die wir haben. Also Humus, Komposterde, Walderde. Dann kommt es in den allerschönsten Topf, den man hat. Keramik, Meißner Porzellan. Dann gießt man das ganze Zeug mit dem weichsten Wasser, was wir haben, also Regenwasser. Dann düngt man das mit dem besten Dünger, den man hat. Mit den irgendwelchen Salzzeug, Mairol oder Odol oder wie das Zeug heißt. Also wir geben der Pflanze alles, was die irgendwie brauchen könnte zum Leben. Und dann stellen wir das Ding in den Keller und machen das Licht aus. Also nach kurzer Zeit beginnt die Pflanze zu welken. Und ich kann mich natürlich vor die Pflanze hinstellen und da eine Gardinenpredigt halten und sagen, liebes Pflänzchen, du hast du das beste Regenwasser, schön Blumentopf, alles, was dein Herz begehrt, nun fang doch endlich mal an zu wachsen. Also die Pflanze, die denkt nicht dran. Der Triebling geht keinen Millimeter vorwärts. Der wird noch welker und stirbt irgendwann. Also ich muss die Pflanze schon aus dem Keller holen. Ich muss die Pflanze schon in die Sonne stellen. Ich muss sie ins Licht stellen. Denn erst im Licht beginnt so eine Pflanze zu wachsen. Im Licht beginnt so eine Pflanze zu treiben. Und erst im Licht beginnt die Pflanze zu leben. Also die Pflanze, das ist eine richtige Lichtgeburt. Jede natürliche Pflanze braucht Licht. Und jedes menschliche Pflänzchen ganz genauso. Also wenn man so rausschaut in die Natur, auf den Wiesen, ist es erstaunlich, was da alles so rauskommt und was da wachsen kann. Genauso geht es eigentlich mit den Menschen. Also so, wenn man jetzt hier so in die Runde schaut, sind genauso unterschiedliche Pflanzen zu sehen. Da gibt es Rosen und Veilchen. Bei mir vielleicht eher eine Distel, wächst genauso. Zu Hause muss ich immer die zwei, drei Disteln, die wir haben, bewachen, damit die keiner mit der Sense ummäht, weil die Dinger gefallen mir einfach. Und jetzt könnte man das bei Menschen ganz genauso machen. Also jeder besorgt sich das, was er so vom ganzen Herzen sich wünscht. Also das schnellste Auto, was man findet, keine Ahnung, was ihr da so gerne habt, BMW, Porsche, dann lächelt man die letzte Freundin an oder Freund oder ein Aussteiger, ein Umsteiger oder ein Aufsteiger. Dann geht's auf die Piste, man macht eine Weltreise, man esse die schönsten Menüs, die man irgendwie findet, Gulasch mit Elefantenrüssel oder was es so alles gibt. Man nehme alles, was die Erde zu bieten hat. Und dann stell dich auf diese Welt, mach das Glaubenslicht aus und nach kurzer Zeit wird dein Leben verwelken. Also Jesus hat mal so einen jungen Mann beschrieben, den ging das ja so. Der wollte das genauso machen. Da hatte die besten Voraussetzungen. Da hatte einen reichen Vater, bekam sein Erbe ausbezahlt, du konntest das Leben endlich losgehen, endlich konnte er frei sein, kann leben, wie er will, da mietet nun eine Wohnung mit Geschmack und Niveau, hatte viele Freunde, Freundinnen, alle drehten sich um, wenn er mit einem offenen Wagen so durch die Straßen fährt. Da sitzt am Abend mit einem Glas Rotwein am Kamin und denkt, eigentlich ist doch alles bestens. Ich habe Anhänger, Geschmack, genieße die Kultur, nu geht endlich das Leben los. Und einen Punkt, den hat er völlig außer Sicht gelassen. Alles, was er besitzt, alles, was er ausgibt, das stammt ja von seinem Vater. Und sein Verhängnis ist, dass er alles das ohne den Vater benutzt. Sein Eigentum, sein Geld, seine Markenklamotten, die italienischen Schuhe, das beste Essen und Trinken, all das hat er seinem Vater zu verdanken. Also das ist ja schön, wenn du ein Auto hast, was dir gehört und nicht der Bank. Und es ist auch schön, wenn man sich mal ein paar neue Sachen anziehen kann und nicht nur Hosen, die man in der fünften Generation vererbt hat. Und genauso schön ist es, wenn man nicht bloß Bachwasser trinken muss, sondern einmal einen schönen Rotwein. Das sind alles gute Gaben. Die werden einem nur dann zu Verhängnis, wenn man vom Geber nichts wissen will. Und das muss der junge Mann erleben. Das Geld macht ihn größenwahnsinnig abhängig und dann geht's bergunter. Dann wird's in seinem Leben sehr düster. Der schöne Traum vom Spaß ist zum Albtraum geworden. Es geht bergab. Eine Hungersnot kommt dazu. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Alles ist leer. Portemonnaie, Wohnung, sein Magen, sein Leben. Weil es immer dunkler wird. Und dann findet er Arbeit und ist bei den Schweinen gelandet. Und da begreift er, was es bedeutet, nicht mehr zu Hause zu sein beim Vater. Was es bedeutet, wenn es finster wird im Leben. Man kann darüber meckern und klagen. Der eine Freund, der sagt, na, du brauchst eine gute Therapie, dann wird es wieder hell im Leben. Du musst deinen widerlichen Chef annehmen, du musst die grunzenden Schweine annehmen, du musst dich selber annehmen. Nur wer sich selbst annimmt, der verändert die Lage und dann wird's hell. Der Nächste sagt, du brauchst die richtige Ideologie. Du musst die Reichen bekämpfen. Du musst die Unrechtsstrukturen durchschauen. Du musst rufen, Schweinehirten aller Länder, vereinigt euch. Nur wer aufmuckt, der verändert die Lage. Dann wird's wieder hell. Und der Nächste sagt, du brauchst eine gute Philosophie. Du musst nicht alles so tierisch ernst nehmen. Du musst heiter und locker durchs Leben gehen. Du musst an den Sieg des Guten glauben. Also nur wer guten Muts ist, der verändert die Welt. Dann wird's hell. Und der junge Mann, der stützt und sagt, was nützt mir denn die Selbstannahme, wenn mich mein Vater nicht mehr annimmt? Was nützt mir die Veränderung der Verhältnisse, wenn mein Verhältnis zum Vater nicht mehr stimmt? Was nützt mir der Glaube an das Gute, wenn mir mein Vater nicht mehr gut ist? Ich brauche keinen Therapeuten, keinen Ideologen, keinen Philosophen, sondern einen Vater, der mir sagt, komm nach Hause. Dass es wieder hell wird in meinem Leben, dass ich wieder Land sehe. Der fand den Ausweg, der junge Mann. Genauso wie bei einer Pflanze. Der könnte ich eben so eine Gardinenpredigt halten, was ist denn los, du wachst doch endlich, reiß dich mal zusammen, das muss doch wieder werden. Die muss raus aus der Dunkelheit, die muss ins Licht. Erst im Licht fängt die an zu wachsen und erst im Licht beginnt der Mensch zu treiben. Jeder Mensch ist eine Lichtgeburt. Und wenn dir ein Licht aufgeht, dann hoffentlich über den Satz von Jesus. Johannes 8 steht da, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Als Jesus das sagte, ich bin das Licht der Welt, da feiert man in Jerusalem gerade das Laubhüttenfest. Also ein Riesenfest geht da los und da werden zwei Riesenleuchter im Tempel angezündet. Also die Dinger, die sind so hoch, die gehen über die Tempelmauern drüber weg. Wer mal in Reichenbach vorbeikommt, der kann sich da die Ausstellung mal anschauen. Da ist der Tempel mal nachgebaut. Da kriegt man so einen kleinen Eindruck, was das so für Größenverhältnisse waren. Und diese Leuchter, die wurden, wenn es Abend wurde, angezündet. Und die ganze Nacht in der ganzen Stadt war überall dieses Licht zu sehen. Das waren so die Symbole, das waren Zeichen für das, was im Alten Testament schon beschrieben wurde. Da ist schon von diesem Licht die Rede. Und da müssen wir uns noch mal kurz erinnern, wie war denn das einige hundert Jahre vor Jesus? Da befinden wir uns wieder in Jerusalem. Da hockten einige Männer zusammen, geschlagen, kaputt, am Ende. Hinter ihnen lag die Gefangenschaft in Babylon, eine schreckliche Zeit. Neben ihnen sahen sie das zerstörte Jerusalem und vor ihnen wartete die ungewisse Zukunft. Sie wussten überhaupt nicht, was auf sie zukommt und wie das alles werden wird. Und in diesem Augenblick, in dieser trüben Runde, da stand plötzlich einer auf. Und an den seinen Sachen, da erkannte man, dass es ein Prophet ist, ein Prediger, ein Mann Gottes, und der fing an zu reden. Und da sagt er, Finsternis bedeckt das Erdreich. Und alle nicken und sagen, genau so ist es. Der weiß wenigstens, wo es lang geht. Der hat einen Durchblick. Und der Prophet spricht dann weiter, und Dunkelheit bedeckt die Völker. Und wieder nicken die Leute und sagen, genau das haben wir erlebt. Dunkel ist es in dieser Welt und dunkel ist es in meinem Leben. Und dann fuhr aber dieser Prophet fort, aber über dir geht auf das Licht, die Herrlichkeit des Herrn. Und die Leute, die machten die Augen auf, schüttelten mit ihrem Kopf. Na, ist denn das die Möglichkeit? Wo soll es denn hier hell werden? Licht statt Dunkelheit. Weiß der denn überhaupt, wovon er redet? Das sieht doch ganz anders aus in dieser Welt. Der soll doch mal die Nachrichten lesen. Da muss doch bloß mal in unsere Zeit gucken, wie es da aussieht. Finsternis kann man überall entdecken. Das sieht doch ganz anders aus im persönlichen Leben. Da gibt es Ecken im eigenen Leben, die sind bloß noch finster. Da sieht es ganz anders aus in meiner Familie. Gebetet habe ich tagelang, wochenlang, aber es hat sich nichts geändert. Kein Silberstreif ist am Horizont. Und manch einer sagt es genauso, Finsternis bedeckt das Erdreich. Der Prophet, der bleibt bei seinem Satz. Es ist ein Licht aufgegangen und da hat er recht. Im Jahr Null hat Gott dieses Licht angezündet, weil es Gott sein Vaterherz entzündet hat. Der konnte nicht länger zusehen, wie die Menschen in der Dunkelheit sich die Köpfe einrennen und einschlagen. Ihn zerriss es das Herz über die Tatsache, dass in der Nacht die Menschen eingehen wie die Primeln, dass da nicht mehr wachsen kann. Der wollte das Beste für uns und er gab sein Bestes. In Bethlehem ist ein Sohn geboren und dieses Licht fing an zu leuchten. Das sah noch mal kurz ganz anders aus am Karfreitag, als es Nachmittag um 3 Uhr stockdunkel wurde. Aber am Ostermorgen zerriss dieses Licht alle Finsternis. Und seit diesem Tag, da wissen wir, dass Jesus das Licht ist. Und Jesus, das ist kein Licht so als Rücklicht, wo man halt die Vergangenheit anguckt und sagt, ja, damals, wo ich mich bekehrt habe, da ging es ein bisschen aufwärts, da habe ich das Licht gesehen, aber nun ist es vorbei. Jesus ist auch kein Stopplicht, was uns interessante Wege versperren will. Kein Irrlicht, das über Nachfolger an der Nase herumführt. Er ist kein Kerzenlicht, was die Fliegen anzieht und dann aber die Flügel verbrennt. Jesus ist das Flutlicht, wo es eben keinen Schatten mehr gibt. In der Weltgeschichte, da ist das Licht der Welt aufgegangen. Und Jesus sagt, ich bin das Licht, mir musst du nachfolgen. Und dieses Licht ist seit damals nicht verblasst, das strahlt heute noch genauso hell. Es leuchtet, es scheint jetzt, es will dir deinen Weg und dein Leben wieder hell machen. Und da haben wir genügend Beispiele, dem Paul Gerhardt, einer der großen Liederdichter, ein paar Lieder haben wir im Gesangbuch stehen, der lebte ja im 30-jährigen Krieg, in denen es ganz schwarz ausgesehen hat. Der große Kurfürst, der kickte ihn noch aus dem Amt und im Lippen, Spreewald, an der Diakonenstelle, da kam er so mit ganz schmalem Gehalt, halbwegs über die Runden. Und in dieser Lebenslage, da sang und dichtete er, Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesu Christ. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Also wenn dein Weg immer dunkler wird und wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll und wenn dein Gehalt vielleicht so klein ist, dass du nicht siehst, wie das reichen soll, dann sing das doch diesen Liederdichter nach. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christ. Das, was mich singend machet, ist, was im Himmel ist. Probier das doch mal aus. Dieses Licht, das will es wirklich hell machen. Und dieses Licht will es warm machen. So wie den Philipp Friedrich Hiller, auch ein Pfarrer, den ist es so gegangen in Schwaben. Der saß dort in seiner Amtswohnung, denen ist es kalt geworden. Viele waren auf der Flucht vor den Franzosen, der bekam noch eine Krankheit dazu, konnte nicht mehr reden, nicht mehr singen. Und das macht sich als Pfarrer nun gerade nicht so gut. Und dann erlebte er den Undank der Welt, seine eigenen Kirchgemeinderäte, die sind zum Superintendenten gegangen und haben gesagt, der Pfarrer, der taucht nicht, der kann nicht mehr reden, also schick uns mal jemanden anderen. Und in dieser dunklen Stunde seines Lebens, da schrieb und sang er ein Lied, die Sonne der Gerechtigkeit will allen Gnade geben. Und wenn du mit Krankheit zu tun hast und wenn nun du den Undank dieser Welt spürst, selbst den Undank der eigenen Kinder, gerade dann macht's auch diese Gnade im Dunkeln hell. Und das Licht, das will es bei dir wieder hell machen. So wie bei dem Dietrich Bonhoeffer, der in der Wirrnis des Reiches kam, da von London zurück nach Deutschland. Dann wurde der eingesperrt in Flossenburg. Und kurz vor seinem Tod schrieb er es, das Licht scheint mitten in der Nacht. Und wenn es bei dir stockfinster wird und wenn du vielleicht sogar vor dem Tod stehst und Angst davor hast, den letzten Schritt zu gehen, dann sprech doch diesen Satz nach. Das Licht scheint mitten in der Nacht. Das macht's hell. Jesus macht es warm. Und Jesus will es dir klar machen, genau das Licht brauchst du im Leben. Sein Licht, das leuchtet, das scheint allen durch, dieses Röntgenlicht. Also das ist schon sehr viele Jahre her. Ich kann mich da entsinnen, wo jeder Einwohner sich röntgen lassen musste. Also da gab es die Röntgenuntersuchungen, entweder in Polikliniken oder im Röntgenwagen. Da stand bei uns in Tellerhäuser zwischen dem Konsum und der Bushaltestelle. Und die Leute, die nicht kamen, die haben erst eine Einladung gekriegt, dann eine Vorladung. Aber manche sind trotzdem nicht erschienen auf der Bildfläche, geschweige denn dort auf dem Bildschirm. Warum eigentlich nicht? Also es tat nicht weh, es hat nichts gekostet, es gab keine Komplikationen. Warum sind die nicht erschienen? Weil sie Angst hatten, weil sie dachten, da könnte ein kleiner Fleck auf der Lunge zu sehen sein. Und sie hatten Angst, man könnte diesen Schatten in ihrem Leben entdecken. Und das hat in vielen Fällen eben schwere Krankheit bedeutet. Sie wollten niemanden sehen lassen, wie es innen aussieht. Und genauso ist es bei dem Licht Gottes, bei dem Licht von Jesus. Da hauen manche auch lieber ab. Deshalb flieht man so weit wie möglich. Aber du kannst mit dem Raumschiff Enterprise abhauen oder wie es in dem Psalmen steht, mit den Flügeln der Morgenröte abheben und entschwinden, das bringt überhaupt nichts. Denn diesem Licht weicht keiner aus. Und diesen Gott haut auch niemand ab. Diesen Gott läuft keiner aus den Fingern. Denn sein Licht, das leuchtet durch. Und es stellt nicht nur einen Schatten auf der Lunge fest, sondern einen Schatten in unserem Herzen. Denn dieses Licht, das zeigt die Schuld in unserem Leben. Also Schuld ist die Last, Schuld ist das Dunkel und die Schuld, die kannst du wischen, wie du willst, die kriegst du nicht weg. Der Gerhard Schöne, der hat vor sehr vielen Jahren mein Lied geschrieben, niemand kriegt mich sauber. Ich werde dreckig wie ein Schwein, Nur du, Jesus, du wäschst mich mit deinem Blut, du machst dich schmutzig und mich rein. Da kannst du diskutieren, so lange wie du willst, wir können Schuld alleine nicht loswerden. Also es gibt so immer mal Leute, berühmt oder nicht so berühmt, die stellen sich hin und sagen, ich entschuldige mich. Da kann man bloß sagen, das funktioniert überhaupt nicht. Du kannst dich gar nicht selber entschuldigen. Du kannst um Entschuldigung bitten, das funktioniert. Und unsere Schuld vor Gott, die wäscht keiner rein. Die ist eben so schwarz wie Kohle in unserem Leben. Aber Kohle, manche kennen das ja wieder, wenn man das Zeug in den Ofen steckt, die Kohle verändert sich unter der Hitze des Feuers. Und Schuld verändert sich unter der Hitze des Lichtes, unter dem Licht Gottes. Und das ist die einzige Möglichkeit, Schuld aus unserem Leben wieder loszukriegen, nämlich in das Licht von Jesus zu treten. Also wir müssten morgens wieder anfangen, ehe wir die Zeitung lesen oder das Radio anmachen, uns unter dieses Licht wieder zu stellen. Stille Zeit zu haben mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Also an solchen Wochen wie hier ist es schön, wenn man das gemeinsam tun kann, aber mach das auch zu Hause. Nimm dir Zeit und lese da regelmäßig drin. Also das musste ich, das hat eine Weile gedauert, ehe ich das gelernt habe. Ich weiß noch, meine Eltern, wir hatten das große Glück, dass meine beiden Eltern Christen waren und die haben das irgendwie geschickt hingekriegt, dass die uns nicht als Kindern erzählt haben, also das ist schlecht und das darfst du nicht und das macht man als Christ auch nicht, sondern die haben uns das vorgelebt mit ganz praktischen Schritten und immer wieder gesagt, wir haben uns als Christen so entschieden und wir raten euch, macht das auch so, aber das müsst ihr selber rauskriegen. Und mein Vater ist oft abends nach der Tagesschau, hat sich dann die Bibel geschnappt und gesagt, so, ich gehe jetzt Bibel lesen. Und ich so für mich dachte, na, eigentlich müsstest du das auch machen, bin dann aber meistens beim Krimi hängen geblieben. Also das hat einfach eine Weile gedauert. Aber es ist notwendig, das geht gar nicht anders. Und deshalb hat ja Jesus Gemeinde erfunden, dass man das nicht alleine machen muss. Dass es Bibelstunden gibt, Jugendkreise, Gemeinschaftsstunden, Gottesdienste, wo man da gemeinsam reinschauen kann. Und wenn wir dieses Wort aufschlagen, wenn wir uns diesem Licht aussetzen, dann brennen wir schuldmäßig ab und dann leuchten wir glaubensmäßig auf, weil uns dann Schuld deutlich wird, wir die erkennen, bereuen und bekennen können. Das gehört dazu. Und deshalb sucht Jesus und sein Licht. Alles andere, das hilft nicht. Und dieses Licht, das leuchtet eben durch wie so ein Röntgenlicht. Und dieses Licht, das zeigt ja auch den Heimweg an. Also das ist so wie im Positionslicht. Ich habe einen guten Freund, der war bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe und ist dort geflogen. Jetzt ist er so nebenbei noch ein bisschen Fluglehrer und der hat mir mal ein Bild geschickt. Da waren die abends unterwegs, hatten einen Nachtflug. Auf so einen Landeanflug von dem Flughafen und da gibt es das Landekreuz. Also das sieht von der Form wie ein richtiges Kreuz aus und er sagt, das ist ein richtig schönes Sinnbild. Du musst genau auf das Kreuz zuhalten, wenn du eine sichere Landung hinlegen willst. Also da hast du solche Positionslampen. Und Jesus, das ist so ein Positionslicht, wenn du darauf zuhältst, dann kommst du ans Ziel. Es kommt der Tag, an dem alle Finsternis weichen wird. Da wird es keine Dunkelheit mehr geben. In der Offenbarung, da können wir das lesen, Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von den Augen wischen. Es wird kein Tod mehr geben, auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Dieses Licht. Jesus selber zeigt dir den Kurs, dass du ans Ziel kommst. Und Gott sei Dank haben wir nicht im Dunkeln zu munkeln. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Vielleicht sagst du, ich bin ein sparsamer Mensch, ich kaufe eigentlich nur 5 Watt so Sparlampen, so hell muss es in meinem Leben gar nicht sein. Da ist man mit dem Aufräumen also viel schneller fertig, da sieht man nicht so den ganzen Dreck, das ist doch viel angenehmer. Also das kannst du machen, aber du musst wissen, dass der Tag einmal kommt, wo du im Licht Gottes stehst. Und da gibt es eben keine 5 Watt Sparlampen. Da scheint das Licht Gottes so hell, dass alles ans Licht kommt. Und da kommt alles das zum Vorschein, wo man dachte, ja, da denkt doch kein Mensch mehr drüber nach. Da ist schon zu viel Gras drüber gewachsen. Da musst du für deine Schuld selber gerade stehen. Und die Bibel verschweigt eben all die Kosten nicht. Da steht, der Sünde sollt, also die Belohnung der Sünde ist der Tod. Und das erwartet uns, wenn wir ja, Schuld nicht rausholen und die nicht in Licht Gottes stellen. Also wenn ich über mein Leben nachdenke, was sich da alles angesammelt hat, da sieht es nicht besonders gut aus. Aber wisst ihr, was ich mache, wenn es dann bei mir mal soweit ist, wenn ich vor dem Gericht Gottes stehe, also ihr habt ja Fantasie. Stellt euch vor, hier vorne ist noch ein bisschen Platz, da findet das Gericht Gottes statt. Also hier muss jeder antreten, die Scheinwerfer hier oben, das ist so ein Symbol für Gott, macht es also richtig hell, nichts bleibt im Dunkeln. Das Kreuz hier, das ist Jesus. Und dann wird eben noch im Alphabet, werden die ganzen Menschen aufgezählt. A, B, C, das ist alles noch weit weg. Dann kommt irgendwann einmal K wie Kaufmann, erst der Egon, dann der Fritz. Und dann heißt es auf einmal, Michael Kaufmann vortreten zum Gericht. Und wisst ihr, was ich dann mache? Ich hau ab. Ich verstecke mich hinter Jesus. Und dann sage ich, wenn wieder mein Name nochmal aufgerufen wird, dann rede ich zu Jesus und sage dann, meld du dich. Es kommt der zweite Aufruf, Michael Kaufmann vortreten, wo steckt der denn? Und dann höre ich auf einmal, wie Jesus sagt, hier. Und Gott sagt, ich sehe keinen Michael Kaufmann, ich sehe nur dich, meinen Sohn. Und Jesus sagt, ja mein Vater, da hast du recht. Den Michael, den kannst du nicht sehen, der hat sich hinter meinen Rücken versteckt. Und den decke ich. Für den stehe ich gerade. Der hat seine Schuld bei mir abgeliefert. Und du hast mich seinetwegen schon bestraft. Den kannst du nicht nochmal bestrafen. Und deshalb bitte ich dich, Vater, lass ihn mit rein. Ja, und so komme ich drinnen. Durch den. Durch Jesus. Der starb am Kreuz für mich. Der hat es hell gemacht. Der hat die Schuld gezeigt und da hat sie weggeräumt. Und wenn ich diesen Jesus im Gericht eben nicht als meinen Verteidiger habe, dann habe ich schlechte Karten. Dann komme ich nicht rein in Gottes Reich. Dann ist man verloren. Einer muss für die Schuld bezahlen. Entweder du oder Jesus am Kreuz. Also wenn ich so unterwegs bin zu Rüstzeiten, da brauche ich das meiste Geld eigentlich, um Eis zu essen, weil ich das gerne mache. Ich sitze also irgendwo in der Eisdiele drin und esse meinen Eisbecher und irgendwann kommt ja mal die Bedienung vorbei und es geht ans Bezahlen. Und ich sage, tut mir leid, ich habe kein Geld mit, ich kann nicht bezahlen. Also wenn ich Glück habe und die Bedienung vielleicht einen guten Tag gehabt hat, dann würde ich sagen, also ich habe halt zu viel Trinkgeld gekriegt, geht auf Kosten des Hauses. Nächsten Tag sitze ich wieder dort, esse wieder meinen Eisbecher, kann wieder nicht bezahlen. Also spätestens beim dritten Mal würde ich sagen, da hinten ist die Küche, du hast das Geschirrtuch und jetzt geht's ans Arbeiten. Also irgendeiner muss ja nur dafür bezahlen. Völlig anders wird das, wenn ich einen guten Freund habe, der weiß, ich esse gerne Eisbecher, da geht schon mal 14 Tage eher hin und sagt, hier kommt bald einer vorbei, der frisst jeden Tag seinen Eisbecher, der kann aber nicht bezahlen. Ich mache das schon mal für den. Und wenn ich dann wieder dort drinnen sitze und sage, tut mir leid, ich kann nicht bezahlen, dann sagt die Bedienung, das ist schon in Ordnung, das hat schon einer bezahlt. Also für deine und meine Schuld, da hat doch Jesus schon längst bezahlt. Das müsste doch nicht wieder machen. Ich muss nur diesen Freund kennen, dass ich das in Anspruch nehmen kann. Und ich muss erkennen, dass ich den brauche als meinen Freund, als den, der für meine Schuld bezahlt. Und Jesus sagt, ich bin das Licht. Ich will, dass es in deinem Leben wieder hell wird. Ich will, dass du wieder Land siehst. Ich will, dass dein Leben in Licht wieder aufblüht. Ich will die dunklen Seiten in deinem Leben sichtbar machen, aber nicht, um dich fertig zu machen, sondern um dich zu heilen, dass du wieder leben kannst. Ich will gerne deine Schuld vergeben. Also warte doch damit nicht bis zum jüngsten Tag des Gerichts, wo Gott dich auf jeden Fall treffen wird. Dann kannst du nichts mehr regeln, dann ist alles zu spät. Heute Abend kannst du Jesus bitten, Herr, mach mal Licht bei mir an. Ich will nicht mehr im Finstern oder im Halbdunkeln leben. Das kannst du mit ganz einfachen Worten sagen. In der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Da reicht der Name Jesus. Du kannst es so machen wie gerade zu sagen, Herr, mach bei mir Licht, mach's da mal hell, dass ich sehe, was nicht in Ordnung ist. Du kannst für dich im Stillen auch das Gebet mitsprechen, was ich dir jetzt laut vorlese. Da machst du das im Stillen für dich zu deinem eigenen Gebet. Das ist so der erste Schritt, wo man sagt, Jesus, du musst in meinem Leben es mal wieder hell machen. Da ist so viel, was nicht in Ordnung ist. Und damit du morgen noch weißt, was du heute gebetet hast, kannst du dann das Gebet bei mir abholen. Ich gebe dir bloß den guten Rat, wenn du das für dich alleine machst, dann gib dich hinterher einen Christen, zu dem du Vertrauen hast, zu erkennen, damit es dann weitergehen kann. Und wenn du das willst, dann lade ich dich ein, mit zu beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.